Wir beten kurz. Herr Jesus Christus, wir haben viele Eindrücke heute Morgen schon gehört, wo du dich gezeigt hast als der Lebendige, als der Gnädige, der barmherzige Gott. Und aus diesen beten wir dich an und heiße dich herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Danke, dass du gegenwärtig bist durch deinen Geist und danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. So segne du uns jetzt und hier. Amen. Ja, über Krisen reden ist nicht so einfach, weil alle Nachrichten immer nur voll sind von Krisen und wir die Faxen dicke haben davon. Keiner von uns braucht das mehr, Krisengerede. Trotzdem, was heißt das für uns, Krise, Chance? Was denkst und fühlst du derzeit? Siehst du eher Chancen oder mehr Krisen? Ich bin Gott sei Dank ein großer Optimist. Das hilft mir sehr, dazu habe ich rheinländisches Blut in den Adern und das sorgt dafür, dass ich eigentlich so ein bisschen fröhlicher bin als der Otto-Normalverbraucher in Deutschland. Andere sagen, mir geht es gesundheitlich so schlecht, dass ich keine Kraft habe, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Ich bin mit meiner eigenen Krise so sehr beschäftigt. Wir haben in der eigenen Familie so viel Trouble, mir reicht's. Kann ich gut verstehen. Welche Krise stresst dich im Moment am meisten? Unsere Wirtschaft wächst mal langsam, wissen wir. Die Arbeitslosigkeit hat leider zugenommen. Der harte Winter kostet sehr viel Energie. Wir merken es im Portemonnaie. Meine Zukunftsängste wachsen. Wir stecken mitten in Handelskriegen. Die furchtbaren Kriege steigern unsere Ängste. Die meisten trauen der Politik die Lösungen für die aktuellen Probleme nicht zu. Ich hoffe, ich habe in wenigen Worten so ein bisschen das beschrieben, wie wir es im Moment erleben. Erster Gedanke dazu. Wie kommen wir am besten durch die multiplen Krisen unserer Zeit? Für mich heißt das mit Gottes Hilfe Chancen nutzen und Krisen überwinden. Frage an dich, wie gehst du persönlich mit der Polykrise um? Angst und Orientierungslosigkeit breiten sich aus. Es kann in diesen Fällen eine Hilfe sein, mit Menschen deines Vertrauens über deine Sorgen und Ängste ehrlich zu reden. Such dir jemanden. Gut gemeinter Rat funktioniert in der Regel. Wenn dir die vielen negativen Nachrichten zu viele werden, dann kann dir Media-Diät helfen, um mit der Medienschwemme achtsam umzugehen. Statistisch erwiesen ist, dass negative Nachrichten unsere Ängste fördern. Also, wenn du zu viel davon hast, dann hör mal auf, lass mal eine Tagesschau aus oder sonst was und gucke, was du kannst und was gut für dich ist. Ich rate dir, mit dir selbst achtsam umzugehen. Spar dir, wenn du Handynutzer bist, die vielen Push-Nachrichten. Sie können dich krank machen. Handy weg, bevor es dich disst. Ein wichtiger Tipp ist, denk positiv und werde dankbarer. Denk positiv ist nicht ganz so einfach, aber versuch doch mal das Gute zu sehen, was ja auch da ist. Ich habe hier versucht, ein Beispiel zu entfalten. Den meisten von uns geht es relativ gut, wenn ich mich mit einer Person in der Ukraine vergleiche. Dann werde ich sehr, sehr, sehr dankbar. Auch für ganz selbstverständlich erscheinende kleine Dinge in meinem Alltag. Ich habe eine Wohnung, ein warmes Zuhause, kann mir einen Kaffee, Tee machen oder Essen zubereiten, wann immer ich will. Ich habe Licht daheim, kann mich gegen Kälte und Nässe schützen. Und dann denke ich an die vielen Millionen in der Ukraine oder jetzt auch im Bereich Iran, Libanon oder wie auch immer. Wie geht es den Leuten da? Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, alle Not liegt im Vergleichen. Es kommt natürlich darauf an, mit wem vergleiche ich mich. Wenn ich mich mit den Leuten vergleiche, denen es schlechter geht als mir, schneide ich gut ab, suche ich mir natürlich den Luxus der anderen und vergleiche mich damit, kann es sein, dass ich depressiv werde. Erinnere dich an das, was Gott schon Gutes für dich getan hat. Für viele kann es hilfreich sein, zurückzublicken und sich an das Gute zu erinnern, was Gott schon in ihrem Leben getan hat. Im Psalm 103, der ist der Geheimtipp an dieser Stelle für Leute, die das mal brauchen, zurückzugucken, um das Gute wieder zu sehen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So der Luthertext. Die Erfahrung vieler Christen ist, dass Gott ihre Bitten gehört und oft darauf mit seiner Hilfe geantwortet hat. Wir haben eben Beispiele dafür gehört aus dem Alltag. Jona sagt, oder im Jona-Buch heißt es richtig, ich rief zum Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Wir kennen auch das andere. Beides gehört zusammen. Es kann eine große Hilfe sein, in der eigenen Geschichte die großen Taten Gottes neu zu sehen. Jochen erinnerte eben daran an Tadschikistan, wenn ich davon anfange zu erzählen, das sparen wir uns hier, das dauert zu lange, da haben wir gar keine Zeit für, dann könnte ich im wahrsten Sinne des Wortes stundenlang von Wundern Gottes berichten. Beten eröffnet neue Perspektiven. Wer sich mit Gott verbunden weiß, kommt besser durch die Krisen durch. Egal was passiert, vergiss nicht, Gottes Liebe zu dir endet niemals. Sie endet niemals. Das ist das Ungeheure. Wir sind mit diesem Gott verbunden, der uns liebt. Der Herr der Weltgeschichte steht ganz auf deiner Seite. Dir kann nichts geschehen, was nicht sein Okay erhalten hat. Also gerade in meinen besonderen Krankheitsphasen war mir das immer sehr wichtig, zu wissen, Mensch, Gott hat sein Okay dazu gegeben. Das ist kein Kismet, kein Zufall, dass es dir jetzt so dreckig geht, sondern du bist ganz in Gottes Hand, auch mit diesen deinen Gefühlen und deinen Fragen. Der Herr der Weltgeschichte steht ganz auf deiner Seite. Gott regiert die ganze Welt, ihm entgleitet nichts. Er kann tun, was er will. Das ist der Einzige, der das kann. Gemeinsam mit Gott reden als Rummoson. Möglichkeiten, mit anderen zu beten, gibt es täglich jede Menge für dich. Wir müssen sie nur sehen und uns trauen, sie auch zu nutzen. Auf der Straße, ich kann mit dem Nachbarn über den anderen Nachbarn quatschen und daherziehen. Ich könnte aber auch, wenn der fromm ist, mit dem gemeinsam für den Nachbarn beten, der so bescheuert ist. Oder in unserem Empfinden zumindest uns so vorkommt. Oder ich kann mit dem Nachbarn selbst beten, wenn es dem dreckig geht und dem das Wasser bis zum Hals steht. Ihr müsst natürlich vorher fragen, ob das angemessen ist, ob das für den anderen okay ist. Ich kann am Telefon oder im Handy die Krisen beklagen mit dem anderen, wir können aber auch gemeinsam mit Gott darüber sprechen. Ich kann in der Familie über Trump, Putin und Genossen herziehen und sie verteufeln oder auch für sie in ihren Verirrungen beten. Du entscheidest, was du machst. Ich denke an meinen Friseur. Er erzählte mir von einer neuen negativen Nachricht seines Arztes. Er ist noch ein bisschen älter als ich. Und dabei kam eben vor, dass sich neue Metastasen gebildet haben an verschiedenen Stellen im Körper. Und er hatte Angst. Ich sage, ich würde gerne für Sie beten. Wir machen das schon längere Zeit. Er bestellt mich immer so, dass wir ganz viel Zeit zum Quatschen haben und ich anschließend auch für ihn beten kann, ohne dass das im Salongeschehen irgendwie auffällt oder aber unangenehm für andere sein könnte. Inzwischen ruft er mich an, wenn irgendeine neue Nachricht vom Arzt kommt. Und er sagt dann, ich rufe dich an, weil ich weiß, du betest für mich. Wir können unendlich viel tun für den Nachbarn, für das Gegenüber, für den Kollegen, die Kollegin, den Mitschüler oder die Mitschülerin. Wir müssen das ja nicht immer sagen, aber wenn es angebracht ist, du, ich würde gern für dich beten. Ich würde gerne für deine kranke Frau beten, ist das okay für dich? Ich war letztlich in einer ärztlichen Praxis und da fiel mir eine junge Familie auf im Wartezimmer mit einem kleinen Kind. Außer den dreien und mir war niemand da. Und das Verhalten des Kindes erinnerte mich daran an unsere Zwillinge, als sie damals weder laufen konnten noch die Prognose hatten, jemals laufen zu lernen. Und ich fragte die Eltern, ob ich für das Kind beten könnte. Und sie sagten erstaunlicherweise sofort ja. Ich habe meine Hände auf ihre Schultern gelegt und dann für sie und ihr Kind gebetet. Für mich war das so selbstverständlich, als wenn ich mit ihnen über das Wetter geredet hätte, was völlig sinnlos gewesen wäre. Als ich dann um die Ecke kam, an der Rezeption, weinte die Frau, die dort stand. Sie weinte, weil sie das Gebet mitgehört hatte und so bewegt davon war, dass sie einfach hier nicht anders konnte, als ihren Tränen freien Lauf lassen. Ich hatte da keine Show abziehen wollen. Ich habe einfach von meinem inneren Impuls her reagiert. Genau das getan, wonach es mir gerade war. Dass Gott mir sagt, bet für die junge Familie, die brauchen das. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn Kinder nicht ans Laufen kommen und es dir gesagt wird, das wird sich niemals ändern. Ich fasse die ersten Gedanken zusammen. Ich habe es genannt, Soforthilfe in Krisen oder Krisenintervention. Such dir einen Vertrauenswürdigen zum Reden, kann jeder. Kannst am Telefon, haben wir gesagt, oder wie auch immer. Wähle deinen Nachrichteninput gut aus. Was dir zu viel ist, lass sein, schmeiß raus. Stelle das Positive gedanklich in den Vordergrund. Du hast eine Menge Grund, Gott zu danken. Es gibt unendlich viele Dinge, wenn du darüber nachdenkst. Frag dich, was kannst du jetzt selbst tun? Wir lassen uns vor den negativen Nachrichten oft so lähmen, dass wir einfach nur noch erstarren und gar nichts mehr machen. Und meinen, wir wären völlig hilflos diesen Dingen ausgeliefert. Sind wir nicht? Mit Gottes Hilfe kann viel passieren. Erinnere dich an das, was Gott schon Gutes für dich getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und bespreche alles in Ruhe mit deinem Gott, alleine oder auch mit anderen Christen. Derzeit treffen wir uns, weil Ramadan ist, in Dillenburg zweimal in der Woche mit einer kleinen Gruppe morgens zum Beten, speziell nach diesem Programm. 30 Tage Gebet für die islamische Welt werden die meisten von euch kennen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, das Gebet ist das Herz christlichen Lebens. Es ist Angebot Gottes an dich und mich, die absolute Hilfe, die wir brauchen. Zweiter Gedanke. Wie kannst du geistlich auf Krisen reagieren? Mein erster Rat, mach aus jeder Sorge ein Gebet. Beten hilft garantiert. Möchte gern Schwiegersöhne und Schwiegersöhne, die mit dem lieben Gott nicht so viel am Hut haben. Und interessant ist, immer wenn irgendeine besondere Sache ist, dann erzählen sie das und dann warten sie darauf, dass ich für sie bete. Manchmal vergesse ich das, dann denke ich, wie konntest du so bescheuert sein? Der ist gekommen, dass du für ihn betest und du hast es gar nicht mitgekriegt. Ich ärgere mich dann schwarz. Und im Nachhinein frage ich dann nach, du, wie ist denn gelaufen? Ja, und dann in der Regel hat Gott eingegriffen und hat was Gutes daraus gemacht. Ich sage doch, beten bringt's. Beten bringt's und wir sollten mehr beten mit den anderen. Versteht ihr das nicht? Als einen Druck, als einen Zwang, sondern als eine ganz tolle Möglichkeit, den anderen etwas zu schenken, etwas Gutes zu geben. So gut, dass es nichts Vergleichbares gibt. Und vor allen Dingen denk dran, beten tut dir gut. Gott braucht kein Gebet von dir, Ivo, niemals. Aber du brauchst das Reden mit deinem Gott. Du gibst das, was dich lähmt, ab. Du kommst aus deiner Flucht raus oder aus deiner Erstarrung und du erlebst die hoffnungsvollste Form von Kommunikation, die es gibt. Die hoffnungsvollste Form von Kommunikation, die ich auf dieser Welt kenne, ist Reden mit Gott. Beten weckt Hoffnung. Wenn wir das wirklich machen, in unseren Grenzsituationen die Dinge an Gott versuchen abzugeben, wir wissen, wie schwer das ist, dann geschaltet dein Hirn von Panik in den Problemlösungsmodus. Du kannst wieder denken, du kannst wieder anfangen, vernünftig zu überlegen. Beten statt schimpfen. Anstatt sich über Trump und Putin aufzuregen, Klammer auf, mache ich jeden Tag mal ein paar Mal, ihnen die Pest an den Hals zu wünschen, Klammer auf, mache ich nicht mehr, nachdem eine meiner Töchter mich sehr gerügt hat deshalb, oder über andere Politiker zu schimpfen, nutze besser das Gebet als den Ort, an dem du zur Ruhe kommst. Jungen Leuten sage ich immer gerne, kotz dich mal aus. Wo kann man das besser als bei Gott? Alles das rauslassen, was dich quält, was dir zu viel ist. Wo du dich freiquatschen kannst, wo du deine Lasten ablädst, deine Gedanken wieder frei werden können und dir der Druck genommen wird, du müsstest die Welt retten. Beten bringt's. Ein kleiner Tipp von mir, das ist im Moment meine größte Lernaufgabe. Bete besonders für die Menschen, die dir quer liegen. Nicht ganz so einfach. Irgendjemand hat einmal den schönen Satz gesagt, das Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ich stimme dem voll zu. Zum Frieden reden, statt Öl ins Feuer zu gießen. In einer polarisierten Gesellschaft kannst du als Christ derjenige sein, der besonnen bleibt. Nicht an allem rumstenkert, andere nicht aufhetzt und hitzige Diskussionen nicht zusätzlich anheizt, sondern Hoffnung ausstrahlt, Friede verbreitet. Wir sollten uns nicht beteiligen an der Miesmacherei. Was passt besser zu deiner Berufung als Christ? Mach dich in deinem Umfeld wertvoller als jeder Krisenratgeber. Du kannst für die anderen beten und mit ihnen. Merke, Gebet verändert die Stimmung. Ich fasse kurz zusammen. Ich kapituliere nicht, sondern reagiere geistlich auf Krisen. Ich fülle meine Gedanken mit positiven Dingen. Auch herzhaft lachen tut mir sehr gut. Für mich bedeutet das mal ein Asterix-Lesen zwischendurch. Oder der letzte war übrigens nicht so gut, aber gehört nicht hierhin. Irgendetwas, was dir gut tut. Ich bin ein absoluter Miesmacher, was Karneval betrifft. Ist überhaupt nicht mein Ding. Obwohl ich in Köln studiert habe und früher Karneval gefeiert habe, vielleicht lag es daran oder liegt es daran. Aber ich habe selten im Karneval so gelacht oder selten im ganzen Jahr bisher, als bei einer Sitzung, die meine Frau und ich abends spät gesehen haben, ist sonst überhaupt nicht unsere Art. Aber da kamen endlich mal ein paar gescheite Beiträge, die Politiker auf die Schippe nahmen. Wir haben so gelacht, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt vorsichtig sein, wir wecken unsere Nachbarn. Lachen tut mal richtig gut. Wir meinen ja immer, wir hätten nichts mehr zu lachen. Denk mal drüber nach. Und manchmal muss man sich irgendwas selber machen, damit es was zu lachen gibt. Ich stoppe meine Wut, meinen Ärger, meine Verachtung über die Bösen, ja, und mache was Gescheites, die den meisten Trouble in der Welt machen. Ich beteilige mich nicht mehr an übler Nachrede, sondern suche Mitbeter für die Übeltäter. Ihr lebt hier im Dorf. Das Besondere am Dorf ist, dass man so ganz bestimmte Dinge nicht darf, nicht tut. Das hat man nicht. Und so weiter. Lass die Leunaut merken. Und so weiter. Ihr kennt alle diese abartigen Sprüche, die uns alle kaputt machen im Ort. Die auch keine Hilfen sind, sondern das Gegenteil davon. Betet für die Menschen, die hier im Dorf sind. Bete für den, der dir quer liegt. Ich rede und handle zum Frieden, ich bete darum. Manchmal muss ich mehr für mich selber beten als für den anderen, damit ich überhaupt gute Gedanken habe. Kann dir auch passieren. Ich suche die Gemeinschaft mit positiven Leuten. Leute, ein guter Tipp von mir. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, Gebet ist nicht das letzte Mittel. Wir kennen das aus von unserem Sprachgebrauch, da hilft nur noch beten. Ich weiß nicht, da hilft nur noch Beten. Natürlich ist Beten auch das letzte Mittel, aber es ist nicht das, wenn andere Dinge versagt haben, sondern Corrie sagt das richtig. Beten ist unsere erste Waffe, die allererste. Dritter Gedanke. Die 1. Timotheus 2 Perspektive betet für alle Menschen, steht da einfach so. Genau heißt der erste Vers, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. In der Gemeinde, auch hier bei euch, gibt es viel zu tun. Aber an erster Stelle steht das Gebet, höchste Priorität. Das verlieren wir leicht aus dem Auge. Willst du Gott deine Bitten mitteilen oder willst du weiter Mangel leiden, kannst du dich ja fragen. Es gibt so viel von Gott zu erbitten, was hindert dich daran, es auch zu tun? Bevor du zum Beispiel deinen Chef öffentlich kritisierst, solltest du mit Gott über ihn reden. Bevor du über deinen Partner, deine Partnerin, deine Eltern, deine Kinder, deine Ehefrau, über sonst wen negativ sprichst, solltest du mit Gott über sie reden. Das ist auf jeden Fall besser, verändert deine Haltung. Betet für alle Menschen. Hier zeigt sich Gottes Herz, seine Liebe allen Menschen überall. Sie gilt allen Menschen überall. Ich möchte infiziert werden von dieser göttlichen Liebe. Und dann kann ich nicht anders, als anderen diese Liebe weitergeben. Und das fängt damit an, dass ich für sie bete. Was wir so schwer verstehen, ist, dass Gott auch die Gewaltherrscher liebt. Ich traute mich hier nicht hinzuschreiben, Putin, Stalin und Genossen, Adolf Hitler. Ich kriege das nicht in den Kopf. Ich kann das nicht begreifen. Aber das ist diese Liebe, die unbegreiflich ist. Gott liebt auch den Menschen, der mir das Leben schwer macht im Alltag. Er handelt nicht nach Sympathie oder Antipathie. Er liebt auch den, der ihn nicht liebt. Das, was wir gar nicht können. Hier komme ich persönlich an die Grenze des Verstehens, weil seine Liebe eben unvergleichlich ist. Der Apostel schreibt, bringt eure Bitten, Wünsche und eure Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Es sind also vier Themen, die gleich angesprochen werden in einem einzigen Vers. Paulus ist das Gebet so wichtig, dass er unser Bitten mit drei unterschiedlichen griechischen Begriffen darstellt. Interessant. Und zusätzlich noch den Dank anführt. Warum diese Unterscheidung? Ich glaube, dass unser Beten präzise sein soll. Wir sollen engagiert beten. Die konkreten Nöte des anderen sehen, sie im Lichte Gottes betrachten und uns aktiv um Gottes Hilfe und die Rettung des anderen einsetzen. Ich habe das auseinandergebröselt hier mal, was da im Text steht. Die Bittenbegriffe im Einzelnen. Das erste Wort, was wir finden, im Deutschen würde ich das übersetzen mit flehen. Im Griechischen ist das Deesis. Das Wort leitet sich von Mangel oder Bedürfnis ab. Ein sehr emotionales Gebet. Da liegt jemand vielleicht auf den Knien und schreit Gott an, klagt ihn an oder ruft ihn an. Es meint dieses inständige Flehen oder Hilfe bitten in einer Notlage. Paulus sagt, das macht, tut das. Weil ich meine eigene Hilflosigkeit erkenne, bringe ich meinen Mangel zu Gott und bitte ihn um Hilfe. Der zweite Begriff, wir würden es heute übersetzen mit Gebet oder Anbetung, Preuseuchas. Das allgemeinste und am häufigsten verwendete Wort für das Gebet im Griechischen Testament. Wir haben zum Beispiel, oder ich auf jeden Fall, mit diesem Wort griechische Verbformen gelernt. Es setzt sich zusammen aus pros, zu, hin, oder euchä, Wunsch, Gelübde. Es meint diese allgemeine Hinwendung zu Gott. Ich wende mich an Gott mit meinem Anliegen. An wen denn sonst? Und ich bete ihn an, aus der Ehrfurcht vor seiner Majestät. Religiöse Hingabe könnte man das nennen, das Verweilen in der Gegenwart Gottes. Ich quatsche mich aus bei ihm, bis ich einfach alles gesagt habe und Entlastung spüre. Das dritte Wort ist Fürbitte, richtig Enteuxes. Ich habe euch das einfach nur mal geschrieben, habt mal das gehört, irgendwo lest ihr das vielleicht, dann erinnert ihr euch möglicherweise. Könnt ihr auch gerade wieder vergessen. Ursprünglich bezeichnete dieses Wort das Einreichen einer Petition beim König. Da kommt jemand zum König und sagt, König, ich bitte dich, kannst du das und das machen? Genau darum geht es hier. Als Christ habe ich immer Zutritt zu Gott, habe ich immer Audienz beim König. Ich identifiziere mich mit der Not des anderen und deshalb lege ich als Vermittler, als Fürsprecher gute Worte für den anderen bei Gott ein. Herr, kümmere dich um den, der braucht so dringend deine Hilfe. Geh ihm nach, zeig du dich ihm, segne ihn, beschenke ihn aus deiner Fülle mit allem Guten. Und das vierte ist der Dank. Griechisch Eucharistia kennen wir auch von der Abendmahlsfeier her. Die Dankbarkeit für alles, was Gott tut, was er dir gibt, was er dir ist. Zum Beispiel, dass er die Gebetsworte der Bittenden hört. Danksagung für alle Menschen, Fragezeichen, so heißt es im Text wörtlich. Wenn wir mit Jesu Augen auf unsere Nächsten sehen, können wir immer etwas finden, wofür wir Gott auch danken können. Wow, gewaltiger Satz. Denk mal jetzt an den du am wenigsten leiden kannst. Und du suchst was an dem, wo du sagen, danke, danke sagen kannst. Nicht so einfach. Bedenke dabei, alle, die uns schaden, haben einen Platz in Gottes Liebesplan. Ich weiß, dass du das nicht denken kannst, ich kann das auch nicht denken. Aber ich kann es versuchen, mit Gottes Hilfe umzusetzen. Ich fasse zusammen. Schwätz kein dummes Zeug, bete lieber. Kurz gesagt. Das Wichtigste in deinem Leben ist beten. Fang an, für alle zu beten, die du kennst. Hast eine Menge zu tun. Sprich mit Gott wie mit einem Freund, einem guten Freund, dem besten Freund. Sage alles, was dir auf dem Herzen ist. Früher habe ich lange Autofahrten dazu benutzt, um mit Gott zu reden. Ich fand die spitzenmäßig. 4 Stunden Hamburg, da konnte man lange mit Gott reden. Das war richtig gut, habe ich aber immer genossen, das war richtig schön. Da ging ich entlastet, kam ich aus dem Auto raus. Heute fahre ich nur noch wenig, aber ich habe ein neues Modell für mich entwickelt. Vielleicht ist das was für dich. Ich muss jeden Morgen Sport machen, damit ich mich noch bewegen kann. Und bei diesem Sport auf meinem Crosstrainer zu Hause habe ich intensive, ungestörte Gebetszeit. Hervorragend. Ich wusste gar nicht, dass das so toll ist, musste ausprobieren. Ob das jetzt im Fitnessstudio geht, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber bei mir zu Hause klappt das wunderbar. Bitte vergiss das nicht. Du tust nichts für Gott. Du tust etwas für dich. Corrie ten Boom sagt einmal, das Größte, was ein Mensch für einen anderen tun kann, ist für ihn beten. Vierter Gedanke. Gebet für Regierende und andere einflussreiche Persönlichkeiten. Es heißt im Text wörtlich, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Wir merken, dass wir immer in einem Beziehungsgefüge sind, Gott und der Nächste und ich. Das gehört zusammen. Beten für Politiker, für Land und Leute. Heute ist Wahl. Ich weiß nicht, wer schon alles gewählt hat. Ich weiß nicht, wer noch wählen geht. Auf jeden Fall ist es für mich als Christ selbstverständlich, dir zu sagen, du gehst wählen, Punkt, Ende. Keine Diskussion. Als Christ muss ich wählen. Oder ich habe irgendwas ganz gravierend falsch verstanden. Ganz Wesentliches falsch verstanden. Für die damalige Zeit im Römischen Reich bedeutete das, ich bete für den Kaiser. Aber ich bete nicht zu ihm. Wenn du heute für deine Regierung betest, übernimmst du Verantwortung. Klickst du mich mal weiter? Ah, geht doch. Danke. Wenn du heute für deine Regierung betest, übernimmst du Verantwortung für das gesellschaftliche Miteinander. Du gestaltest Politik aktiv mit, ob du dich politisch gut fühlst oder nicht, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir durch unser Gebet die Politik beeinflussen können, und zwar wesentlich. Und warum tust du das so wenig? Warum tue ich das so wenig? Wir bitten Gott, dass er die Regierenden leitet und zum Guten gebraucht, ihnen Weisheit gibt zum gerechten Umgang mit allen Menschengruppen, Meinungen, Minderheiten, Migranten und so weiter. Warum soll ich überhaupt für Politiker beten? Fragezeichen. Weil Gott die Regierungen dazu bestimmt hat, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wenn dir das fremd ist, der Gedanke, lies bitte Römer 13, da ist das sehr ausführlich dargestellt. Das gilt meiner Meinung nach aber nur für demokratisch geordnete Rechtssysteme und nicht für Unrechtssysteme wie Diktaturen, Autokratien, Alleinherrschaften oder sonst was. Gott setzt Herrscher ein und ab. Ich zitiere wörtlich: Gott gebraucht Herrscher, Gute und Böse, in seinem großen Plan, auch wenn wir seine Wege oft nicht verstehen, so nachzulesen bei Paulus im Römerbrief. Tja, da kommt sofort mein Herz hoch und ich denke, ich bete doch nicht für die falsche Partei. Ist auch nicht ganz so einfach. Vielleicht fällt es dir schwer, für bestimmte Politiker zu beten, oder du wünschst ihnen einfach nur die Pest an den Hals oder sonst was. Der Text fordert uns auf, sogar für sie zu danken. Ich muss sagen, da bin ich noch lange nicht an dem Punkt. Ich wünsche mir das, irgendwo dahin zu kommen. Aber im Moment bin ich da weit, weit, weit von entfernt. Für die Politiker, die nach meiner Nase sind, kann ich gut beten, aber bei den anderen bleibt mir das Wort im Halse stecken. Es braucht ein großes Stück Reife, um für Leute der anderen Parteien zu danken und zu bitten. Ich habe ein Problem, auch für diejenigen zu beten, die mir unsympathisch sind, beziehungsweise die eine für mich nicht akzeptable politische Richtung vertreten. Du heißt das damit nicht gut, aber du kannst auch darum beten, dass diese Partei nicht an die Macht kommt, wenn sie keine demokratische ist. Wir sollten für die Regierung und Herrscher beten, die uns als Christen in Ruhe leben lassen, so sagt es der Text. Bete auch für Entscheidungsträger. Gerade diese Personengruppen brauchen Jesu Gnade und Weisheit in besonderem Maße. Bete für lokale Politiker, die Bundesregierung und nationale und internationale Entscheidungsträger. Wir haben doch, wenn wir in die Nachrichten hineinschauen, jede Menge Gebetsstoff. Da wird man doch gar nicht mit fertig, was da alles drin vorkommt. Einmal Nachrichten am Tag würde schon reichen und du kannst den ganzen Tag beten. Dafür musst du kein politischer oder wirtschaftlicher Experte sein. Du betest, alles Weitere überlässt du Gott. Bete für die Mächtigen und Einflussreichen und höre auf, sie ständig nur zu kritisieren. Bete, dass sie unter die Autorität Jesu kommen. Wie könnten sich Dinge verändern in unserem Land, wenn es mehr Christen gäbe unter den Politikern? Glaubwürdige Christen, die tatsächlich ehrliche, aufrichtige Politik machen. Bete, dass sie unter die Autorität Jesu kommen und Entscheidungen treffen, die dem Evangelium freien Raum lassen und Jesus verherrlichen. Bete um sozialen Frieden, damit sich viele Menschen für den Glauben öffnen. Lerne für unsere nationalen und regionalen Verantwortungsträger, zum Beispiel deinem Chef, zu danken. Wow, anstatt über sie herzuziehen, sie zu verunglimpfen, hast du heute schon für deinen Vorgesetzten gebetet? Nee, heute ist ja Sonntag. Nein, ab Montag kannst du das wieder machen. Denk mal drüber nach. Bete um Frieden, Freiheit, Fürsorge für alle, sagt der Text. Bitte Gott um gleiche Chancen für alle Menschen. Bitte um Gerechtigkeit und Schutz vor Korruption. Erinnere dich daran, dass Gott möchte, dass jeder Mensch die Wahrheit erkennt. Dank für Menschen in Führungspositionen fällt uns oft sehr schwer, ist aber laut Paulus ein zentraler Schlüssel. Unsere Welt könnte freundlicher aussehen, wenn wir mehr füreinander und für unsere Politiker beten würden. Ich fasse den Gedankengang zusammen. Als Christen beten wir für alle Menschen, die in einflussreichen Positionen sind, dass sie Jesus kennen und lieben lernen. Für alle, die in politischen Diensten sind, für regierende Parteien, Amts- und Verwaltungspersonen. Wir beten für die Entscheider in weltpolitischen Vorgängen, dass sie lernen, nach Gott zu fragen. Wir beten, dass Gott sich über alle erbarmt, denen Gewalt angetan wird und ihnen Schutz und Beistand ist. Wir könnten auch an der Stelle der Bevölkerung im Iran sein, in der Ukraine oder sonst wo in den Krisenherden dieser Welt. Es ist Gottes Gnade, dass es uns so gut geht. Als Christ beten wir für alle, die meinen, sie brauchten Jesus nicht. Martin Luther hat einmal gesagt, Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen. Fünfter Gedanke, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden, so wörtlich der Vers 4. Gottes faires Angebot, seine Rettung. Weil Gott jeden Menschen ohne Ausnahme liebt, bietet er jedem die Umkehr an, sein Heil. Das meint keine Allversöhnung. Allversöhnung ist, dass am Ende alle automatisch gerettet werden. Diese Lehre ist nicht biblisch. Es ist sein Angebot, das der Einzelne in einer persönlichen Entscheidung annehmen kann, aber nicht muss. Gott zwingt niemanden zu nichts. Aber jeder darf zu ihm kommen. Sein Rettungswille steht fest. Die Frage ist, wie antworte ich darauf? Was bringt mir dieses Angebot Gottes? Weil mich meine Sünde schuldig spricht und von Gott trennt, kann ich von mir aus niemals mit ihm Frieden schließen. Sondern ich bleibe ein Feind Gottes. Deshalb ist Gott von sich aus auf mich zugekommen und bietet mir in Jesus, seinem Sohn, Vergebung aller Sünden und die Versöhnung mit ihm, die Hand zum ewigen Frieden an. So ist Gott. Und dann darfst du ewig mit Gott weiterleben. Jesu Wahrheit kann jeden freimachen. Gott selbst muss dir klar machen, wer Jesus ist und was das für dich bedeutet. Er hat sein Leben aus Liebe zu dir freiwillig am Kreuz geopfert, damit du von aller Schuld restlos freigesprochen wirst. Darum beten wir, dass dein Nachbar, dein Kollege, dein Partner, aber auch der Bundeskanzler, die Oppositionsführung, die Politprominenz, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, die Wahrheit in Christus erkennen und zum Glauben finden. Gott will keine vorprogrammierten Roboter. Er will Frieden mit dir und allen anderen Menschen, die er aus Liebe, aber mit einem freien Willen geschaffen hat. Die Rettung geschieht nicht automatisch. Sie wird dir nicht nachgeworfen. Sie hat Jesus das Leben gekostet. Du bekommst sie umsonst als Gottes Geschenk an dich, wenn du Jesus in dein Leben einlädst und Gott die Leitung über dein Leben anvertraust. Neues Leben in göttlicher Qualität. Es geht um Frieden, Freude, Freiheit. Wir bereiten mit unserem Beten den Boden vor, führen Menschen dadurch in die Nähe Gottes, indem wir um sie beten. Gott persönlich ruft den Einzelnen zu sich. Jeder ist eingeladen, aber jeder entscheidet selbst. Ich würde so gerne meine Kinder, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, ich weiß auch nicht, tragen zu ihm hin oder was auch immer. Sie müssen selbst entscheiden. Jesus hat sie lieb, das ist außer Frage. Jesus kümmert sich um sie, auch das ist außer Frage. Aber sie haben ihm bisher die kalte Schulter gezeigt. Jesus freut sich über jeden, der umkehrt und nimmt ihn in die himmlische Familie auf. Sein Liebes- und Rettungswille scheint mir grenzenlos. Ich nenne das unverdiente Gnade und Liebe. Ein Engländer hat einmal gesagt, der Teufel lacht über unsere Anstrengungen, er spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir beten. Miteinander und füreinander beten, das ist unser Thema. Beten heißt, Gott selbst lädt mich ein. Durch Christus habe ich immer freien Eintritt bei Gott. Seine Sprechstunde hat durchgehend geöffnet, 24/7, wie man heute sagt. Er ist sowieso immer online. Ich kann in jeder Lebenslage, an jedem Ort, in jeder Verfassung zu Gott kommen, offen über alles reden, alles loswerden, was mich bewegt. Er hat geöffnet, er hört mir zu. Ich muss auch nicht viel reden. Ich kann auch staunend oder dankbar schweigen vor ihm. Es kommt oft vor, wenn ich Gott anbete, dass mir die Worte ausgehen. Ich würde gerne noch mehr ihn groß machen, ihn verherrlichen. Und mir fehlen die Worte dazu. Wichtig ist, dass ich mit meinem Herzen vor Gott bin. Beten heißt, Gott will mir begegnen. Beim Beten geht es nicht um eine Leistung. Du musst nicht. Nicht um das Abspulen bestimmter Gebete oder das Einhalten besonderer Gebetszeiten. Du musst vor Gott nichts leisten, keine schönen Gebete vorleiern. Es geht auch nicht darum, Gott zu überreden durch viele Worte oder ständige Wiederholungen. Es geht um deine Begegnung mit Gott. Du bist vor Gott, du bist mit Gott. Jede gemeinsame Zeit mit ihm bringt dich ihm näher, prägt dich, verändert dich. Du musst nicht beten, aber du darfst es jederzeit tun. Beten heißt, Gott alles zuzutrauen. Du musst kein Gebetsexperte und kein Superfrommer sein, um mit Gott zu reden und ihn um Großes zu bitten. Durch deine Christusbeziehung hast du den direkten Zugang zu Gottes Thron. Und das gibt dir auch die Kühnheit, für die großen Weltprobleme zu beten. Wer bin ich, dass ich das verändern könnte im Gebet? Nein, ich sage es dem, der es verändern kann, weil dein Gebet auf dem beruht, was Jesus getan hat, nicht auf deiner oder meiner eigenen Wichtigkeit. Ich sage es Gott und alles Weitere überlasse ich ihm, ist seine Sache. Ich fasse zusammen. Du kannst, wenn du willst, ein großer Segen sein. Zum Beispiel dadurch, dass du für deine Familie, deine Verwandten, deine Freunde, deine Gemeinde betest. Wenn du für die betest, die dringend Gottes Hilfe benötigen, von arm bis verfolgt, da gibt es auch hier im Dorf genug. Wenn du für regionale, nationale, europäische und internationale Politiker und ihre Aufgaben betest. Wenn du um weltweiten Frieden betest, dass sich Gottes Liebe und Wahrheit ausbreitet. Dietrich Bonhoeffer hat einmal einen sehr kernigen Satz gesagt, damit möchte ich schließen. Eine christliche Gemeinde lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde.